Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe, wie wir uns und die Welt erzählen. Wir befassen uns in dem Semester mit Geschichten, Mythen aus der Philosophie, der Wissenschaft, der Technik, der Gesellschaft, der Kunst. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester und Woche um Woche seit 13 Jahren solche Vorträge. Ja, so stelle ich mir das vor. Hi, das wird eine gute Nacht. Also, ich organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale. Wir sind tatsächlich in der 24. Folge und bieten Ihnen nicht nur montagsabends was Spannendes, sondern darüber hinaus. Sie können nämlich fast alle Montagabende im Nachgang noch erleben. Nehmen Sie sich einfach nachher, falls Sie es noch nicht haben, diese schönen Programmkärtchen mit. Da ist eine Internetadresse aufgelistet und da finden Sie über 200 Aufnahmen, Tonaufnahmen von Vorträgen aus den letzten 23 Folgen. Die Aufnahmen dieses Semesters, eines laufenden Semesters, stellen wir dann immer im folgenden Semester nach ein paar Wochen ins Netz. Also jetzt können Sie das nicht nachhören, das dauert ein bisschen, das hat seine Gründe. Wenn ich es gleich ins Netz stelle, kommen Sie nicht und die Studenten erst recht nicht. Das wollen wir vermeiden, wir sehen Sie alle so gern und haben die Aula beheizt einigermaßen. Deswegen, das wäre dann ja alles für die Katz. Also, in einem halben Jahr etwa können Sie dann die Vorträge dieses Semesters wieder da finden. Aber eine ganze Menge Vorträge der letzten Jahre sind dort online. Unter anderem auch von einem unserer regen Mitstreiter, den wir auch heute Abend wieder zu Gast haben, Professor Dr. Ernst-Peter Fischer. Was sollten Sie über ihn wissen? Naja, wenn Sie die lange Version haben wollen, dann lesen Sie einfach seine Autobiografie, das kann helfen. Ansonsten, wenn Ihnen es an Lektüre mangelt, ich sage jetzt mal eine Zahl, jedes Mal, wenn ich eine sage, ist die falsch, er verdoppelt immer von Semester zu Semester, aber er hat über 60 Bücher geschrieben, soweit stimmt es zumindest. Immer wenn ich eine Zahl gesagt habe, war sie falsch und schon längst überholt. Fragen Sie ihn, wie das geht, nicht mich, aber es geht. Also, Herr Fischer hat viel publiziert, worüber? Nun denn, er hat so seine Fachgebiete. Der Mann ist ein studierter Physiker und Biologe, hat ein Diplom in Physik und einen Doktor in der Biologie gemacht und hat dann als Wissenschaftshistoriker sich habilitiert. Das legt die Basis, um insbesondere über die Naturwissenschaften eine Menge im Gepäck zu haben und erzählen zu können. Und da, wie gesagt, sind 60 Bücher daraus entstanden. Das Thema des heutigen Abends, Sie sehen es, er hat es ganz dezent platziert, ist auch schon zu einem Buch geworden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich irgendwann mal Tantiemen kriege durch die Reihenthemen, zu denen ich Sie einlade. Da wird immer, warum auch immer, ein Buch draus. Da müssen wir uns mal unterhalten, Herr Fischer. Wie auch immer. Also, dieses Thema hinter dem Horizont eine Geschichte der Weltbilder ist frisch verpackt hier zu haben. Ja, wir werden wie immer hinterher Gelegenheit haben, den Referenten ein bisschen zu befragen und in die Diskussion einzutreten. Das werde ich wie immer moderieren für Sie, aber jetzt erstmal lauschen wir doch, was Herr Fischer über die Weltbilder zu sagen hat und welchen Horizont er eröffnet.
Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie erschienen sind. Ich danke Herrn Friedrich für die wunderbare Einführung und natürlich die Einladung. Ich möchte mal wissen, wann Sie mich leid werden. Also ich bin jetzt schon so oft hier gewesen. Bitte? Wir arbeiten. Also Sie bewundern immer die Zahl der Bücher, die ich schreibe. Also das ist das 65. Und viel mehr werden es auch nicht, man wird ja älter. Aber ich weiß nicht, was das Problem ist. Wenn Sie einfach sich überlegen, dass 3 Monate etwa 100 Tage haben und Sie schreiben jeden Tag 3 Seiten, dann können Sie alle 3 Monate ein Buch schreiben. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Es ist eine Voraussetzung allerdings, Sie müssen Disziplin und Stoff haben. Das mehr brauchen Sie nicht. Ich habe früher immer gedacht, zum Bücherschreiben müsste man so kreativ sein wie Rilke, Goethe und die Leute. Aber das brauchen Sie nicht. Sie müssen nur Disziplin bewahren, Stoff haben und vielleicht, also dann fleißig und jeden Tag seine 3 Seiten schreiben. Das hat übrigens Thomas Mann ebenso gemacht wie Ernest Hemingway. Und ich habe mir gedacht, wenn das Spektrum das schafft, kann ich da in der Mitte das auch machen. Jetzt ist so, Sie müssen natürlich Stoff haben. Stoff müssen Sie, fällt Ihnen ein, haben Sie was, Sie haben Interesse, was gesammelt. Nur bei diesem Buch war eine große Überraschung. Ich kriege nämlich plötzlich eines Tages ein Schreiben vom Rowohlt Verlag und mit der Bitte, ein Buch über die Geschichte der Weltbilder zu schreiben. Ich habe dann dem Rowohlt Verlag gesagt, wie sie auf die Idee kämen. Ich hätte überhaupt keine Ahnung von Weltbildern und die Geschichte können die überhaupt nicht schreiben. Doch, haben sie gesagt, sie können sich nur, sie wollten dieses Buch haben, sie wollten, kennen nur einen Autor, der das machen kann. Und jetzt soll ich mich mal drum kümmern. Also ich habe das dann geschrieben, weil ich ja fleißig bin und diszipliniert bin und meine Frau das wollte. Und außerdem, wenn Sie irgendwann mal das Wort Weltbild im Kopf haben, dann merken Sie, dass Sie den ganzen Tag von Weltbildern sprechen. Wir haben alle Weltbilder. Winter Schäfer ist in der Zeitung. Als ich den Roman Das Parfüm gelesen habe, wurde plötzlich ein Parfümhändler ein parfümistisches Weltbild klar. Wenn Sie in der Zeitung lesen, ist dauernd ein rechtsextremes Weltbild unterwegs. Die Christen haben ihr christliches Weltbild. Und meine erste Lektüre überhaupt als junger Student oder Schüler, da war ich 15 Jahre alt, war ein Buch von Albert Einstein, das hieß Mein Weltbild. Und als ich dann anfing zu studieren, gab es ein Buch, das heißt Umsturz im Weltbild der Physik. Und in den 40er Jahren hat Karl Friedrich von Weizsäcker ein Buch geschrieben zum Weltbild der Physik, also muss es sowas geben. Nur wie sieht das aus und kann man die Geschichte erzählen, es ist ja furchtbar. Aber das ist so viel und da habe ich dann auch nochmal dem Rowohlt Verlag gesagt, geben Sie mir frei oder geben Sie ein halbes Jahr länger. Nein, Sie möchten das zur Buchmesse haben, jetzt ist es. Also war schon zur Buchmesse fertig. Also und der Titel lag auch schon fest von Anfang an. Der sollte heißen, hinter dem Horizont, ich weiß, geht's weiter. Das haben Sie schon gehört. Und so fängt auch meine Geschichte an. Die Geschichte dieses Buches erzählt das Treffen der jüngsten Tochter von Thomas Mann, Elisabeth Mann, mit ihrem Vater. Die stehen irgendwo an der kurischen Nehrung und schauen aufs Meer. Und da fragt sie ihren Vater, was ist denn das für eine Linie? Und da sagt er, das ist der Horizont. Also immerhin ein poetisches Wort. Und dann fragt sie, was ist denn hinter dem Horizont? Darum geht es in dem Buch. Dafür sagt Thomas Mann, hinter dem Horizont ist wieder ein Horizont. Und wenn du dann weitergehst und zu dem Horizont kommst, dann ist der plötzlich verschwunden. Aber wenn du dich umdrehst, siehst du wieder den Horizont, nämlich von dem du gekommen bist. Und das ist unser Leben. Wir sind immer auf der Suche nach einem Horizont und selbst wenn wir von dem Horizont den anderen gefunden haben, uns umdrehen, sehen wir dasselbe nochmal wie den Horizont und wir wissen immer noch nicht, was dahinter ist. Also das ist das menschliche Leben, dass Sie immer von einem Weg, von einem Horizont zum anderen sind. Ich halte das grundsätzlich für eine Definition des Menschen. Menschen sehen Grenzen und Menschen möchten Grenzen überwinden. Wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen hier, kommen Sie mit Ihren Füßen nicht weiter, was die Grenze ist klar, was machen Sie, Sie bauen Schiffe, um hinter dem Horizont zu kommen. Und das haben schon die Menschen ganz früh gemacht, Phönizier in der Antike. Und die wollten wirklich hinter den Horizont kommen. Das wird in dem Buch übrigens ausführlich erzählt. Ich gehe da aber jetzt nicht zu genau drauf ein. Und das Interessante ist, die Ersten, die zurückgekommen sind und erzählt haben, was sie hinter dem Horizont gesehen haben, die müssen geflunkert haben. Also das ist unglaublich. Denn die haben entweder das höchste Liebesabenteuer erlebt, was man erleben konnte, oder die haben alle erlebt, wie ihre Kameraden grausam umgebracht werden. Also Liebe oder Tod ist hinter dem Horizont. Was denn sonst? Also ich meine immer die Geschichten, die man erzählt. Also hinter dem Horizont lauern alle unsere Geschichten. Aber ich möchte jetzt, ich muss nicht hinter den Horizont, sondern ich soll ja eine Geschichte der Weltbilder erklären. Also Weltbild ganz einfach definiert ist die Vorstellung, die man sich von der Welt macht, wenn man sie nicht sieht. Denn wenn Sie sie sehen, die Welt, sehen Sie sie. Aber brauchen Sie ja kein Weltbild zu machen. Ich sehe ja jetzt Sie. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, was gehört alles dazu, dass Sie hier sitzen, Konstanz, was gehört alles dazu, in diesen Seiten, dann alles, was ich nicht sehr dazu ergänze, dann lasse ich dann ein Weltbild entstehen, was dann in dem Sinne hinter dem Horizont ist. Das ist übrigens nur zur allgemeinen Erläuterung eine ganz allgemeine romantische ein romantisches Tun. Die Romantiker waren nämlich der Meinung, dass die Menschen 2 Augenpaare haben. Eines, mit dem ich jetzt Sie da vorne sitzen sehe, mit Ihrem schönen Hemd, Ihrer Armbanduhr, im Stift. Aber die zweiten Augen sehen, ihre Neugierde, ihre Emsigkeit, ihre Pfiffigkeit oder was auch immer. Also das Eigentliche, das Bild, was ich mir von ihm mache, hat ja mit dem ersten Augenpaar nichts zu tun. Das Hemd, was haben wir alle an, oder nicht. Aber was das Weltbild ist, das, was ich nicht sehe, was dann entsteht. So, also das ist, sollte man immer versuchen zu überlegen. Das war jetzt auch meine Überlegung am Anfang, aber das Hauptproblem steht natürlich daran, Sie müssen, bei bestimmten Wörtern hat man das Gefühl, dass man die einzeln kennt, als sozusagen in der Gruppe was Neues ergibt. Das haben Sie vielleicht in den letzten Wochen bemerkt, wenn Sie den Nobelpreis in der Physik gesehen haben, irgendwann wurde er vergeben für Gravitationswellen. Sie wissen alle, was Gravitation ist, nämlich sonst würden Sie nicht auf dem Stuhl da sitzen können. Und Sie wissen alles, was Wellen sind, wenn Sie einen Stein ins Wasser schmeißen. Aber was sind denn Gravitationswellen? Ist gar nicht so einfach. Also Sie wissen alle, was die Welt ist und Sie wissen alle, was ein Bild ist, aber was ist ein Weltbild? Ist gar nicht so einfach. Jetzt können wir natürlich mal vorsichtig anfangen, wissen wir wirklich, was die Welt ist? Also Sie können denken natürlich dann an den Kosmos oder die Welt im Kochtopf oder die Welt zu Hause. Also das Wort Welt wird ja unendlich benutzt. Die Philosophen versuchen, das Wort Welt aufzureduzieren, wenn Menschen dabei sind. Also wenn auf dem Kosmos sozusagen eine Erde existiert, auf dem Menschen herumlaufen, dann sprechen wir von Welt. Vorher sprechen wir vom Weltall, vom Kosmos, vom Universum, also da gehören Menschen nicht zu. Kann man so machen, ist vielleicht auch vernünftig, aber lassen wir mal offen, egal. Also wir können ja gar nicht anders als über eine Welt sprechen, zu der wir gehören. Ein Bild ist natürlich noch schwieriger. Was ist denn jetzt ein Bild? Also eins garantiere ich Ihnen, sind keine Bilder, nämlich das, was Sie im Fernsehen sehen, auf Ihrem Handy. Das sind nur Bildchen. Vergessen Sie das. Handy und Fernsehen hat damit überhaupt nichts zu tun. Das könnte allerdings sein, dass das heute dazu führt, dass Sie gar kein Weltbild mehr haben, sondern nur noch Weltbildchen. Und dann verblöden Sie langsam vor den Dingern. Das könnte glatt sein. Das weiß ich nicht, ich bin kein Medienforscher. Aber mein Verdacht ist, mit diesen Weltbildchenproduzenten ist auch so, dass Sie nicht mehr in die Welt fahren, um ein Bild von ihr zu machen, eine Anschauung von ihr zu bekommen, sondern Sie warten einfach, bis die Welt da ist. Nicht, die drücken auf das Knöpfchen, dann kommt es und dann wissen Sie, was los ist. Das liegt natürlich daran, dass wir das meiste heute gar nicht mehr in der Wirklichkeit kennen. Also ich kenne die Bundeskanzlerin nur im Fernsehen oder ich kenne Franz Beckenbauer nur im Fernsehen und die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt für mich nur im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich schon mal im Stadion aufgelaufen sind. Die spielen nur im Fernsehen und dann ist das ganz übersichtlich. Aber das sind so Gefährdungen der Moderne, da muss man so weggehen. Also es könnte sein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir das Bild mit der Wirklichkeit verwechseln oder das Bild der Wirklichkeit vorziehen. Ich erzähle dazu gerne die Anekdote, die Susan Sontag, die amerikanische Essayistin, erzählt hat. Treffen sich zwei Mütter, sagt die eine, hast du aber eine hübsche Tochter? Sagt die Mutter, du musst erst mal das Foto von ihr sehen. Also es könnte sein, dass wir, auch wenn Sie an Ihre Ferien denken, dass Sie mehr an die Bilder, die Sie gemacht haben, denken, als die Bilder, die Sie gesehen haben. Sie kennen ja den Witz, kommt dann Bus irgendwo in Heidelberg oder so, am Schloss oder irgendwo woanders und Leute alle steigen aus und machen Fotos, nur ein Mann nicht. Da fragen Sie, hey, machen Sie keine Bilder? Nein, sagt er, schaut sich die Sachen hier an. Also das sind so alles so Dinge, die da reingehen, aber das wäre natürlich eine Medienkritik, die nicht für mich ist. Aber was aber nicht interessant ist, also wenn wir das Aktuelle wollen, wir gehören ja, oder ich zumindest, gehöre zu der ersten Generation, die die Welt wirklich mal gesehen hat. So sieht sie aus. Wir alle haben ganz eindeutig ein Weltbild und jetzt meine ich mit der Welt die Erde. Ganz eindeutig, Sie sehen die, und das Bild kennen Sie alle. Das ist eine Aufnahme aus dem Jahre 1972 von einem Astronauten namens Schmidt und das Ganze läuft unter dem Titel Die blaue Murmel. Also vorher gab es schon so Aufnahmen, der blaue Planet und so weiter. Und das ist ganz eindeutig ein Weltbild. Aber natürlich ist das zunächst mal ein Bild von der Welt, aber es ist auch ein Weltbild in dem Sinne, dass in dem Bild ein paar Sachen deutlich werden, die Sie erst beim zweiten Hinschauen bemerken. Das Erste, was auffällt, ist, dass der Planet blau ist. Das gehe ich ja nicht weiter darauf ein. Das Zweite aber ist, dass die Welt zweigeteilt ist. Es gibt sozusagen den Teil, wo wir leben und der Rest, der schwarz ist und dunkel ist und uns verschlingt. Die Welt ist eindeutig schwarz und hell, also Licht und Dunkelheit, da sind sie wieder. Am Anfang war Finsternis über der Urflut und dann hat Gott gesagt, es werde Licht, also es werde die Erde. Also die Zweiteilung der Welt ist hier eindeutig zu erkennen, da würde ich auch gerne daran festhalten. Aber dieses Bild hat noch eine besondere Bedeutung, was das Weltbild angeht. Das war allerdings nicht dieses Bild, also Das ist die blaue Mole von 1972, wobei ich Folgendes zu Ihrer Information sage. Das ist die letzte Aufnahme, die die NASA mit dem normalen Fotoapparat gemacht hat. Jetzt gibt es immer noch neue Weltbilder, aber das sind digitale Kompositionen. Die Bilder, die die NASA Ihnen jetzt zeigt, die genauso aussehen, sind nicht mehr von Astronauten fotografiert worden, sondern von Maschinen, die digitale Aufnahmen machen und die werden dann in Pasadena oder irgendwo zusammengesetzt. Das heißt also, das ist noch etwas, was ein Mensch gesehen hat. Also wir nicht, wir haben nur das Bild gesehen. Aber das ist das, was ein Mensch gesehen hat. Aber was wir heute als Weltbilder von der NASA bekommen, hat kein Mensch gesehen. Und wir auch nicht. Also das heißt, es ist wirklich komisch, was da mit den Weltbildern passiert, aber das wäre eine philosophische Thematik. Ich bin ja nur Historiker. Aber dieses Bild hat einen Vorgänger. Das kennen Sie vielleicht alle, wenn Sie mich besucht haben. Das ist das Bild, was über meinem Schreibtisch hängt. Das ist die Aufnahme von 1968. Apollo 8 ist zum ersten Mal sozusagen um den Mond rumgeflogen. Da war so für kurze Zeit, war gar kein Kontakt, da waren Menschen so, musste man eine Viertelstunde warten, bis sie wieder da waren. Und das ist sozusagen der Erdaufgang vom Mond aus betrachtet. Sie sehen ganz deutlich wieder die Zweiteilung, nämlich die blaue, lebendige Erde und die schwarze Welt dahinter. Aber wissen Sie, was dieses Bild für eine Bedeutung für Sie hat auf dieser Erde? Dieses Bild ist der Beginn der Umweltbewegung. Als dieses Bild zirkulierte, sind die Leute auf die Idee gekommen, dass das Leben auf der Erde vielleicht gefährdet sein könne. Denn die Hülle, mit der wir atmen, ist sehr dünn. Und das Ding liegt vor der riesen schwarzen Wand. Und weiß nicht, was da passieren kann. Das ist 1968. 1969 sind die Menschen auf dem Mond gelandet und in Bonn wurde das Umweltministerium eingerichtet. Oder die ersten Beamten für Umwelt, also für Umweltschutz oder sowas eingeführt. Also mit diesem Bild beginnt die Umweltbewegung. Nicht ohne dieses Bild. So, das ist wirklich ein Weltbild, weil es sozusagen ein Bild der Welt macht, in der sie leben und sie sehen, dass sie ihr Leben ändern müssen, um in der Welt weiterleben zu können. Und Sie können ja überlegen, wie weit wir gekommen sind. Also nicht sehr weit, aber wir haben immerhin ein neues Weltbild seit dieser Zeit. Wir wissen, dass wir gefährdet sind und das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Aber ich weise immer auf diese Zweiteilung, weil diese Zweiteilung ist berühmt. Das berühmteste aller Weltbilder ist diese Zeichnung von einem französischen Künstler, der heißt Flammarion. Der Flammarion hat das gemalt und hat gesagt, oder hat das Bild gezeigt, das ist in Wirklichkeit ungefähr so groß wie dieses Buch. Also ist völlig unmöglich, das so groß zu projizieren. Ich habe auch ein T-Shirt dabei, aber habe ich im Hotel gelassen, wo das drauf ist, in der Originalgröße. Das ist unheimlich klein, also so groß. Und der Flammarion hat behauptet, das wäre ein Bild aus dem Mittelalter, so würde sich der mittelalterliche Mensch die Welt vorstellen. Und was Sie daran eindeutig sehen, ist, dass die Welt zweigeteilt ist. Sie ist die Welt unter den Sternen, also diesseits oder sublunare Welt, und die Welt jenseits der Sterne, also im Jenseits. Und diese Welt jenseits der Sterne ist viel geordneter, viel symmetrischer. Da schwingen merkwürdige Doppelräder mit, klare Strukturen. Die Doppelräder, das steht in der Bibel irgendwo, das brauchen wir jetzt nicht zu machen. Aber die Welt, aus der er kommt, sieht sehr harmlos und freundlich aus. Tatsächlich ist das Bild ein Fake. Also ist kein Fake, sondern die Behauptung von Flammarion, er hätte ein Bild gefunden, das das Weltbild des Mittelalters zeigt, ist ein Fake. Das Bild ist von 1880. Das hat ein Kunsthistoriker nachgewiesen durch die Drucktechniken. Und das ist so, wie Flammarion sich die Welt, das Weltbild des Mittelalters vorstellte. Klar ist, dass man im 19. Jahrhundert anfängt, Weltbilder zu machen, auch sich Weltbilder vorzustellen. Und tatsächlich beginnt mit dem Ende 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, kommt man immer mehr auf die Idee, dass man die Welt als Bild festhält. Es wird ja auch immer mehr gemalt. Also nicht mehr Donnen, sondern es wird Landschaft gemalt, es werden Berge gemalt, es werden Menschen gemalt, Häuser gemalt, das entwickelt sich allmählich so, sodass allmählich seit dem 15., 16. Jahrhundert wirklich Bilder en masse verfügbar sind und nicht nur Madonnenbilder oder sowas ähnliches. Und das bringt den großen Philosophen Martin Heidegger 1938 zu der Idee, dass wir in der Zeit des Weltbildes leben. Es gibt einen Aufsatz von ihm in dem Band Holzwege, wobei bei Heidegger Holzweg nicht heißt, dass man auf dem Holzweg ist und gegen eine Wand rennt, sondern Holzweg heißt, dass man durch das Holz geht, um zur Lichtung zu kommen und dann etwas sehen. Also er benutzt das anders als wir. Und Heidegger sagt, wir müssen verstehen, dass wir in einer Generation leben, dass die die Welt als Bild begreift. Das ist eine ganz neue Vorschrift. Also wir verstehen die Welt jetzt plötzlich nicht dadurch, dass wir irgendeinen Schöpfungsgedanken haben oder irgendeine Beschreibung, sondern wir stellen uns ganz konkret ein Bild vor. Und Heidegger sagt, das ist erst möglich seit dem 19. Jahrhundert. Deshalb kann es ein mittelalterliches Weltbild gar nicht gegeben haben. Da kann man jetzt drüber streiten, das will ich weglassen. Das ist tatsächlich ein spannender Gedanke, ob das die Leute im Mittelalter ein Weltbild hatten. Es gibt Bücher, die heißen das Weltbild im Mittelalter. Man müsste die Autoren auswählen. Ich persönlich glaube, dass die Menschen im Mittelalter auch ein Weltbild hatten. Die hatten nur nicht so viele Bilder wie wir, die mussten die anders generieren. Wenn sie heute sich ein Bild machen, dann haben sie so viele Vorbilder, dass sie gar nicht mehr zum eigenen Bild kommen können. Aber immerhin, Flammarion hat die Zweiteilung der Welt auch ganz deutlich gesehen. Und das Wichtige für uns ist, dass Flammarion einem großen Künstler gesagt hat, wie die Astronomie seiner Zeit die Welt sieht. Dieser Künstler ist natürlich Vincent van Gogh. Und Vincent van Gogh hat seine berühmte Sternennacht gemalt. Das ist jetzt nur die Tuschezeichnung dazu, nicht dieses Gemälde. Und da sieht man Spiralen am Himmel. Diese Spiralen sind van Goghs Weltbild. Er hat nämlich gelernt von Flammarion hat ihm das auch gezeichnet, die Astronomen haben damals verstanden, dass am Himmel die Gebilde nicht einfach so leuchtende Punkte sind, sondern komplizierter geformt, und zwar spiralenförmige Gebilde. Die wussten noch nicht sehr viel von mehreren Galaxien, aber das war die Idee, dass da Spiralen am Himmel sind. Wirklich beweisen konnte man das nicht, aber das Weltbild lechzte nach ästhetischen Komponenten, und eine Spirale ist eine ästhetische Komponente, ich brauche nicht einen Punkt zu malen, sondern eine Spirale, und van Gogh hat das dann wörtlich genommen. Sie sehen die Sterne, die er da gezeichnet hat, die haben genaue Positionen und man weiß den Tag, an dem er das gezeichnet hat, man kann dann die Sternposition überprüfen, die sind exakt. Das heißt, was Sie da sehen, ist ein realistisches Bild. Van Gogh zeigt Ihnen nämlich, wie der Himmel wirklich ist, nicht wie er aussieht, und er zeigt Ihnen auch, wo die Sterne wirklich stehen. Und jetzt passen Sie auf, bei diesem Bild ist noch etwas anderes im Weltbild enthalten, nämlich der eigentliche Gedanke der Renaissance und wahrscheinlich auch des Mittelalters, der zum Weltbild gehört. Und dieser Gedanke besagt, dass es einen Makrokosmos gibt, also das große draußen, und einen Mikrokosmos gibt, also das kleine drinnen. Und der Gedanke der Renaissance ist, dass man den Makrokosmos nur verstehen kann, wenn man annimmt, dass er so ähnlich ist wie der Mikrokosmos. Und genau das malt van Gogh. Weil die Zypresse ist genauso gemalt wie der Himmel. Der Mikrokosmos, der Zypresse und der Makrokosmos am Himmel sind identisch. Das ist eine Überzeugung für eines Weltbildes. Und van Gogh ist auch der Meinung, dass im Inneren von Körpern der Mikrokosmos zu finden ist. Also bei Leonardo da Vinci war es so, dass die Bewegung der Haare von Frauen und die Bewegung des Wassers völlig gleiche Gesetzen unterliegt. Also der Mikrokosmos. Und dann hat er sich auch vorgestellt, sozusagen die ganz große Bewegung am Himmel, die Bewegtheit der Welt, ist auch wie die Bewegtheit des Wassers und die Bewegtheit von Frauenhaaren. Er hat noch andere Bewegtheiten diskutiert, aber das führt zu weit. Aber da war klar, dass man sozusagen versuchte, sich ein Bild von der Welt zu machen, indem man sagte, Mikrokosmos und Makrokosmos stimmen überein. Und dann kann ich beides verstehen. Das ist eine unheimlich spannende Geschichte, wie das zusammenhängt. Und wie man auch bestimmte Sachen, die dann in der Welt passieren, so deutet, also zum Beispiel noch Johannes Kepler war ganz sicher, dass wenn es regnet, dass man sagen kann, dass die Erde weint. Weil ja die Erde im Makrokosmos dasselbe macht wie der Mikrokosmos. Und im Mikrokosmos verstehe ich Tränen, tropfendes Wasser, das sind Tränen, also weint auch die Erde. So müssen sich die Sachen in dieser Zeit vorstellen. Ich finde das, also da kann man jetzt eine Menge viele Dinge über Weltbilder machen, aber das Auffallende ist immer, dass man immer zwei Teile hat, also entweder das Schwarze und das Helle oder das Mikrokosmische und das Makrokosmische. Und das ist ja auch das, was Sie sehen, wenn Sie sozusagen ans Meer treten. Sie können gar nicht anders als die Welt zweigeteilt sehen. Ich halte das für einen ganz, das ist jetzt nur mein Lieblingsgedanke, ich darf hier nicht zu Tode reiten, das wird ich nervös, kann das mal nicht mehr hören. Das ist, nennt man manchmal, ich nenne das die Idee der Komplementarität. Das ist persönlich mein Weltbild. Dass Sie alles, zu allem, was Sie beschreiben, auch noch sozusagen das Gegenstück annehmen können als richtig, und die beiden Sachen gehören zusammen, um das Ganze zu ergeben. Also sozusagen hier der Himmel und die Erde oder das helle Licht und das dunkle Wasser. Die können ja in beiden Fällen nicht wirklich reingehen, aber trotzdem ist klar, dass es eine Zweiteilung der Welt ist. Und diese Zweiteilung der Welt ist von Anfang an gegeben. Seit die Menschen gewissermaßen versuchen, Kultur zu machen und sich zu organisieren, haben sie etwas durchlebt, was Karl Jaspers mal die Achsenzeit genannt hat. Die Achsenzeit ist die Entdeckung, dass der Himmel zweigeteilt ist. Im Himmel gibt es, die Engländer haben das heute noch in der Sprache, es gibt im Himmel, den Himmel können Sie einmal als Sky bezeichnen, das ist das, wo die Flugzeuge und die Vögel fliegen, wo sie ihre Steine werfen, aber es gibt auch den Heaven. Heaven ist das, wo Gott residiert. Und tatsächlich wissen wir, seit Menschen denken können, dass die Welt zweigeteilt ist, und Aristoteles hat das genauso übernommen und viele nach ihm haben das übernommen, die Welt hat sozusagen einen Himmel, in dem die göttlichen Gesetze gelten, und eine Erde, in dem die irdischen Gesetze gelten. Und die hängen zunächst mal überhaupt nicht miteinander zusammen. Derjenige, der das durchbrochen hat, das ist Johannes Kepler im frühen 17. Jahrhundert. Da hat er das erste Keplersche Gesetz formuliert. Das kennen Sie alle und das finden Sie wahrscheinlich ungeheuer langweilig. Das erste Gesetz von Kepler besagt, dass die Umlaufbahnen von Planeten Ellipsen sind. Meine Güte, ist das langweilig. Was soll ich denn damit? Ja, der Gedanke ist revolutionär, sensationell und stürzt das Weltbild komplett um. Denn in dem Moment, wo am Himmel Ellipsen sind, sind die Götter nicht mehr dafür verantwortlich. Götter machen keine Ellipsen. Götter machen Kreise. Und das hat Kepler auch so geschrieben. Kepler hat gesagt, jetzt sind da Ellipsen. Übrigens unheimlich schwierig, das rauszukriegen. Versuchen Sie. Hat Ellipsen. Und dann muss er jetzt folgendes machen. Er muss aufhören, transzendent zu erklären, also mit irgendwelchen himmlischen, göttlichen Eigenschaften, sondern er muss immanent erklären, aus der Sache selbst. Wie macht er das? Und er hatte zum ersten Mal den Gedanken, der Kepler, dass die Welt vielleicht doch ein Universum ist. Nämlich die Gesetze, die auf der Erde gelten, und die Gesetze, die am Himmel gelten, sind wahrscheinlich doch dieselben. Aber er hat keine Ahnung, das zu zeigen. Das hat man erst geschafft nachzuweisen im 19. Jahrhundert. Ist Ihnen eigentlich klar, dass man erst seit dem 19. Jahrhundert weiß, dass die Welt eine ist, nämlich dass sie ein Universum ist und kein Duoversum oder sonst oder Mull. Jetzt versuchen die Quantenphysiker uns wieder beizubringen, dass es ein Multiversum ist. Das ist natürlich interessant. Versuchen wir erstmal zum Universum zu kommen. Und wissen Sie, wer das gemacht hat? Chemiker. Also von allen würde man das nie erwarten. Und zwar in Heidelberg. Wenn Sie mal in Heidelberg sind, die Hauptstraße lang gehen, finden Sie dieses Schild. In diesem Haus hat Kirchhoff 1859 seine mit Bunsen begründete Spektralanalyse auf Sonne und Gestirne gewandt und damit die Chemie des Weltalls erschlossen. Das klingt auch nicht so besonders toll. Spektralanalyse finden Sie langweilig und Chemie des Weltalls ist auch nicht langweilig. Nein, die haben was Folgendes gemacht. Damals gab es eine Philosophie, die nannte man Positivismus. Und der Positivismus hat versucht zu erklären, was die Dinge zu finden und definieren, die die Wissenschaft nie herausfinden könnte. Und eine Sache war ganz einfach, hat der Positivist gesagt, die Wissenschaft kann niemals herausfinden, welche Elemente auf den Sternen sind. Denn man kann ja nicht hinfahren. Das würde einem sofort einleuchten. Und wenn Sie das in irgendeinem Schulunterricht sagen, kann man nicht hinfahren, dann kriegen Sie wahrscheinlich doch keine gute Note. Der Kirchhoff und der Bunsen, die sind auf eine ganz andere Idee gekommen. Man muss ja nicht hinfahren, es reicht ja, wenn man hinschaut. Und die haben das gemacht, was man Flammenproben nennt. Das macht man mit einem sogenannten Bunsenbrenner. Erinnern Sie sich noch an den Bunsenbrenner? Haben sich auch schon die Finger dran verbrannt und verflucht. Aber der Bunsen, das ist die eigentliche Sache des Bunsenbrenners. Sie nehmen so Lithium, Natrium, Kalium, Calcium, Strontium und Barium, halten das in so eine Flamme eines Bunsenbrenners und dann sehen Sie die Farben. Wenn Sie das jetzt genauer analysieren, können Sie auch sozusagen die Wellenlänge bestimmen, das nennt man dann Spektralanalyse. Und was Bunsen und Kirchhoff gemacht haben 1859, das finde ich immer noch gut und jedes Mal, wenn Sie in Heidelberg sind und mich anrufen, dann zeige ich Ihnen auch den Punkt, wo die das gemacht haben, die haben die Studenten auf das Schloss geschickt. Die haben dann oben auf dem Schloss erst ein Bier getrunken und dann haben sie die Flammenprobe. Und unten standen Kirchhoff und Bunsen und haben festgestellt, welche Elemente die oben verbrannt haben. Und dann konnten, und dann haben sie das auf, auf den Stern geschickt und konnten zeigen, dass dieselben Linien, die sie bei den Flammen sahen, auf den Sternen waren. Mit anderen Worten, auf den Sternen sind dieselben Elemente wie auf dem Schloss. Also, und dann auch auf der Erde. Eine kleine Nebenbemerkung, die haben damals ein Element entdeckt auf der Sonne, das es auf der Erde nicht gab. Das nannte man damals Helium, weil es auf der Sonne war. Aber da haben sie fleißig gesucht und es auch gefunden. Aber jedenfalls durch Bunsen, durch die Chemie, ist klar gemacht worden, dass die Welt eine ist. Überlegen Sie mal, das Weltbild, das ist für Sie selbstverständlich, aber bis zum Jahre 1859 haben Menschen das nicht gewusst. Oder vielleicht haben sie es geahnt, aber nicht wissen können. Die haben immer noch gedacht, dass oben der liebe Gott ist, im Elysium, der das alles in Bewegung setzt oder sonst irgendwas, hinterm Sternenzelt. Sagt der Schiller, Freunde, hinterm Sternenzelt muss ein großer Herrscher wohnen. Wir haben immer das Gefühl, dass hinterm Sternenzelt noch was anderes ist. Und Bunsen und Kirchhoff sagen nein. Und das Einzige, was man dazu braucht, sind Bunsenbrenner und Studenten, die aufs Schloss rauflaufen. Aber die finden es. Also, und jetzt fängt die Geschichte des Weltalls an, interessant zu werden. Die hatte man natürlich schon vorher mit Interesse betrachtet. Und derjenige, der da am meisten für gesorgt hatte, der nach Kepler bemerkt hatte, dass die Gesetze da am Himmel dieselben sind wie die Gesetze auf der Erde und dass man die Gesetze sogar angeben konnte, das war Newton. Und dabei ist das Weltbild entstanden, das wir heute noch haben, das Uhrwerk Universum, Newtons Clockwork, das Uhrwerk Universum. Ich habe Ihnen links mal eine Schweizer Uhr, damit Sie sich vorstellen können, wie das aussieht. Also, Sie haben das sicher schon gesehen. Und rechts so ein Durcheinander, was man sich alles unter Clockwork Universum vorstellen kann, was berechenbar ist und was nicht. Bei dem Clockwork Universum hat man das Gefühl, und das war eine bestimmte Sache, die in der Newtonschen Welt im 18. Jahrhundert dann immer deutlicher wurde. Man hatte das Gefühl, dass Newtons Clockwork Universe die Welt berechenbar macht. Das nannte man dann philosophisch deterministische Welt. Und einige Leute haben tatsächlich Angst bekommen davor. Denn Newton konnte berechnen, wann die Ebbe und Flut stattfinden. Newton konnte berechnen, wie genaue Form der Erde, nämlich die Erde, wenn die sich dreht die ganze Zeit, dann hat die vielleicht eine abgeflachte Form. Der hat er berechnet. Die Franzosen haben das tatsächlich nachgemessen im 18. Jahrhundert. Und um 1800 herum war völlig klar, dass Newton die Welt berechnen konnte. Und die Leute hatten sogar das Gefühl, er konnte sie vollständig berechnen, dass sie die Idee des Universums, des Clockwork Universums, der deterministischen Welt. Ich will da jetzt nicht näher darauf eingehen, ich sage Ihnen nur, das hat damals etwa um 1800 zu einer massiven Gegenbewegung geführt. Und zwar Leute, die gesagt haben, der Newton kann zwar alles Mögliche berechnen, die Abflachung der Erde, die Bewegung der Planeten, die Ebbe und Flut, aber er kann eins nicht berechnen, ob mich das interessiert oder nicht. Das heißt mit anderen Worten, der Mensch musste jetzt zeigen, dass er nicht zur newtonschen Physik gehört. Und die Behauptung, dass Menschen außerhalb der newtonschen Physik stehen, dass Menschen ihre eigenen Bewegungen haben, ihre eigene Kreativität haben, ihre eigenen Werte schaffen können und nicht nur Tatsachen der newtonschen Physik darstellen. Die Leute, die das gemacht haben, nennt man Romantiker. Die romantische Literatur ist die Antwort auf Newtons Wissenschaft und nichts anderes, obwohl sie natürlich insgesamt ganz schön ist. Sie können die heute lesen, ohne an Newton zu denken, aber es lohnt sich dabei immer im Rückblick zu haben, dass die Leute gegen etwas ankämpften, nämlich gegen diese newtonsche Idee der Determinismus. Und seitdem, aber Uhrwerk ist natürlich ein deterministisches Weltbild und ich vermute, dass manche von Ihnen, das kommt ja manchmal in der Zeitung so, immer noch das Gefühl haben, dass die Welt, wenn die Naturwissenschaft nur ganz genau alles weiß, völlig determiniert ist. Ich wollte Sie darauf hinweisen, dass das Unsinn ist. Die newtonsche Physik besteht aus Gleichungen. Aber deterministische Bewegungen sind die Lösung der Gleichungen. Da müssen Sie aber die Lösung der Gleichung kennen. Sie haben ja nur die Gleichung. Und Sie kennen auch noch aus der Schule diesen merkwürdigen Tatbestand, dass wenn Sie eine Gleichung mit einer Unbekannten haben, können Sie die lösen. Wenn Sie aber eine Gleichung mit fünf Unbekannten haben, können Sie die nicht mehr lösen. Das heißt, die Zahl der Unbekannten muss kleiner sein als die Zahl der Gleichungen, sonst ist gar nichts fertig. Und jetzt überlegen Sie mal, wie viele Gleichungen Sie für die Welt haben. Na, ungefähr 7. Also ich gebe Ihnen nur einen dazu, meinetwegen auch 9. 9. Und wie viele Unbekannte haben Sie? 420 Millionen. Das heißt also, vom Determinismus kann überhaupt keine Rede sein. Und der das gewusst hat, war Newton. Deshalb hat Newton gesagt, das Gequatsch mit dem, also er hat das vorsichtiger ausgedrückt, das ist alles Unsinn mit dem Determinismus. Wir können die Welt gar nicht verstehen ohne Gott. Gott muss immer wieder herkommen und die einrenken. Deshalb war Newton ja ein überzeugter Christ. Ein Fest, der konnte, die jüdische Physik hat überhaupt nicht tangiert. Und heute haben wir natürlich noch eine besondere Variante. Wir wissen ja, dass auch selbst die Gleichungen nur dann gut gelöst werden können, wenn wir alle Anfangsbedingungen gut kennen. Aber wenn wir eins wissen, dann können wir die Anfangsbedingungen nicht kennen. Das nennt man Chaostheorie, hat es eingeführt. Und der große Philosoph Karl Popper hat mal gesagt, wir müssen endlich verstehen, dass das Weltall sich geändert hat. Wir haben längst kein Uhrwerk mehr, die Welt ist kein Uhrwerk, sondern die Welt ist eine Wolke. Das ist die Welt. Da gelten alle physikalischen Gesetze, aber Sie können nicht voraussagen, was passiert. Sie können auch niemals voraussagen, ob Ihnen das gefällt. Das ist sozusagen, Sie sind da völlig frei. In diesem chaotischen Welt mit den Wolken wird die Wissenschaft wieder frei, sind Sie frei. Das hat ein bisschen Nachteile. Freiheit ist nämlich nicht einfach. Bei der Freiheit müssen Sie sich dauernd entscheiden. Sie müssen sich nicht nur entscheiden, was Sie essen abends, sondern wann Sie aufstehen, was Sie machen. Freiheit, manche Leute, Freiheit ist gar nicht so angenehm. Also wenn Sie denken, Freiheit ist das, was Sie wollen, bin ich nicht so sicher. Sie wollen doch beamtet sein, Sie wollen was zu essen kriegen, Sie wollen wissen, wann die Vorlesung anfängt. Sie wollen gar keine Freiheiten haben, oder? Also gut. Also jedenfalls, das moderne Weltbild, Karl Popper, ist, die Welt ist eine Wolke. Ich finde das wunderbar. Ich finde das ästhetisch, anpassend, ist beweglich, schmiegsam. Und Wolken gefallen mir viel besser. Sie können sich auf den Rücken legen, an einem schönen Sommertag, die Wolke vorbeiziehen und sagen, das ist mein Weltbild. Das ist doch was Schönes. Also, so, aber jetzt müssen wir natürlich zu dem Eigentlichen kommen, was dahinter steckt. Denn tatsächlich ist ja so, dass die Newtonsche Physik locker und leicht überholt worden ist von der modernen Wissenschaft. Ich hatte ja gesagt, also meine Kindheit ist damit verbracht worden, dass ich erst Einsteins Buch Mein Weltbild zu lesen und als Student Karl Friedrich von Weizsäckers Weltbild der Physik und dann Bücher mit dem Titel Umsturz im Weltbild der Physik. Und tatsächlich ist ja damals so im frühen 20. Jahrhundert die Welt vollständig anders dargestellt worden. Also der erste, der da auftritt, ist Einstein, der einfach gezeigt hat, die ganze Geometrie der Welt ist überhaupt nicht mehr die, wie man dachte. Man hat immer gedacht, das wäre so wie so ein Gitter, so eine euklidische Geometrie, alles parallel, alles rechteckig und so weiter. Und Einstein hat gesagt, überhaupt nicht, die Materie kann die Geometrie der Welt krümmen. Und das eigentliche Quintessenz von Einsteins Weltbild ist, dass der Raum oder die Raumzeit, in der wir leben, aktiv ist. Sie sagt nämlich der Materie, wie sie sich zu bewegen hat. Wussten Sie, dass die Bewegung von Materie durch keine Kraft zustande kommt, sondern durch die Krümmung der Raumzeit? Das ist ein sensationelles Weltbild, auf das ich jetzt aber nicht weiter eingehe. Überlegen Sie mal bitte, da wird eine Kraft, von der Sie gedacht haben, dass sie sozusagen irgendwas Mechanisches ist, auf etwas völlig anderes zurückgeführt. Die Kraft, mit der Sie gerade auf diesem Stuhl sitzen, hat mit Mechanik nichts zu tun, sondern mit der Krümmung der Welt durch die Materie. Ihr Hintern ist nicht dran schuld, aber ist was anderes. Es ist komplizierter. Es ist unheimlich raffiniert und trickreich, was Einstein da gemacht hat. Aber Einstein hat, ich will da keiner nicht weiter darauf eingehen. Doch, vielleicht, Einstein ist mal gefragt worden, ob man das ganze Zeug, was er da produziert hat, nicht in einem Satz so sagen kann, dass das auch ein Reporter der Pittsburgh News, der hat ihn gefragt, also ein Journalist aus Pittsburgh, dass er das auch verstehen kann. Doch, doch, hat Einstein, das kann man sagen. Früher hat Einstein, das hat man geglaubt, dass wenn man alle Dinge aus Raum und Zeit entfernt, dann bleiben Raum und Zeit übrig leer, wie sie sind. Heute weiß man, wenn man alle Dinge aus Raum und Zeit entfernt, verschwinden Raum und Zeit mit. Das ist das neue Weltbild. Ganz einfach. Ich will nochmal sagen, also können Sie sich merken. Ist ganz, mehr brauchen Sie nicht zu wissen. Und natürlich, dass die Materie, der Raumzeit sagt der Materie, wie sie sich zu bewegen hat. Und die Materie teilt der Raumzeit mit, wie sie sich zu krümmen hat. Ein merkwürdiges Wechselspiel auch am Himmel. Aber das Wichtigste an Einsteins Theorie für Heidegger und für mich, also wenn Sie das gestatten, Herr Fritz.
Können Sie bitte mal den Begriff Raumzeit erklären für mich Laien?
Also, ja. Also, Sie wissen, was Raum ist? Sie wissen, was Zeit ist? Sie wissen, was ein Zeitraum ist? Warum wissen Sie nicht, was Raumzeit ist? Also gut. Also, Scherz, nicht so. Also, die Idee der Raumzeit ist natürlich, bedeutet, also nehmen Sie sich das einfach zum Beispiel von Humboldt. Der erste, der es gemerkt hat, ist Alexander von Humboldt. Der saß irgendwo in Südamerika und betrachtete die Sterne und plötzlich merkte er, dass das Licht lange zu ihm unterwegs war. Und dann hat er gesagt, ich kann den Raum gar nicht betrachten, ohne die Zeit zu berücksichtigen. Das heißt, Raum und Zeit sind nicht zu trennen. Sie leben nicht in einem Raum, durch den unabhängig davon die Zeit fließt, sondern Raum und Zeit bilden eine Einheit, die dann vierdimensional ist mit imaginären Komponenten. Es wird dann zurückreich, aber es klar ist, dass Sie nicht davon ausgehen können, dass Raum und Zeit getrennt sind, sondern gehören zusammen, wie Sie alleine dadurch erkennen können, dass Sie, wenn Sie in den Raum blicken und etwas sehen, mich zum Beispiel, brauchen Sie Zeit dafür. In meinem Fall sind das 10 hoch minus 12 Sekunden, das ist nicht viel, aber immerhin nicht null. Und wenn Sie dann zur Sonne gucken, sind ein paar Minuten oder so weiter. Also Sie können den Raum gar nicht betrachten ohne Zeit. Das heißt, Sie leben vom experimentellen Beobachten der in einer Raumzeit. Und Einstein hat das dann ausgearbeitet, komplizierter. Aber das Wichtige daran ist, und das ist insofern führt das zu dem Thema, Einstein hat gezeigt, dass das eine Geschichte hat. Die Geschichte nennt man heute, also ist so ein, dass es irgendwann mal einen Urknall gegeben hat, dann hat es eine Inflation gegeben, dann bläht sich das so auf, wie Sie das so sehen. 13,7 Milliarden, ist das, nehmen Sie das nicht so wörtlich, eine hübsche Zeichnung. Das Wichtige ist nur, dass wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal in der Lage sind, mit Einsteins Modell die Geschichte der Welt zu schreiben, von ihren Anfängen an. Dabei müssen Sie natürlich, dürfen Sie nicht so annehmen, Sie wüssten, wie der Urknall ausgesehen hat. Der Urknall war erstens leise und dunkel. Aber das ist jetzt nur zu Ihrem Späßchen. Also es ist wirklich schwierig, dazu mehr zu sagen. Dann müssten wir jetzt mehr Physik treiben, da wird viel daran gearbeitet. Aber das ist die konsequenteste Theorie, die man hat. Die erklärt auch in dieser Form die Schwärze des Himmels, ohne dass ich jetzt darauf eingehen will. Aber das Wesentliche ist, dass wir eine Geschichte haben. Und das ist, was Heidegger verlangte. Wenn wir die Welt als Bild begreifen, dann müssen wir gleichzeitig auch die Geschichte des Bildes verstehen, sonst verstehen wir die Welt nicht. Und das ist hier der Fall. Indem Einstein uns ein Bild entwirft, dass wir in einer Raumzeit leben, die merkwürdige Dynamik hat, die Bewegung ist, die sich verändern, kann er uns sogar die Geschichte erzählen. Das Kuriose ist nur, dass Einstein diese Geschichte nicht leiden konnte. Das haben andere erzählt, aber das kann man machen da. Aber das ist eine mögliche Geschichte des Weltalls. Und am Ende sind wir da vorne, sehen Sie Heidelberg. So, nicht Heidelberg, Konstanz. Also das ist die eine große Umschürze im Weltbild der Physik, dass der Raum nicht mehr alleine war, die Zeit nicht mehr alleine war, eine Raumzeit entstanden ist, die Geschichte erzählt werden können und die andere. Also das ist der Makrokosmos. Und wie Sie jetzt nicht anders erwarten können, passiert das Gleiche. Das hätte Leonardo vorausgesagt, das hätte Van Gogh vorausgesagt im Mikrokosmos. Im Mikrokosmos wieder Einstein, der entdeckt, dass das Licht nicht als Welle verstanden werden kann. Es gibt den sogenannten lichtelektrischen Effekt. Es gab eine Postbriefmarke, Deutsche Bundespost, da Sie ja alle die Briefmarken kennen, brauche ich Ihnen das nicht zu erläutern, was Sie da sehen. Aber das ist wesentlich, dass etwas ganz Neues ist. Offenbar ist es schwierig, sich vorzustellen, wie Licht aussieht. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Licht aussieht? Sie brauchen ja nicht Licht, um Licht zu sehen, aber wie sieht Licht aus? Na, na? Hey. So ein guter Versuch. Also es ist schwierig. Also Einstein hat mir gemerkt, früher hat man gedacht, Licht ist eine Welle. So. Und dann hat Einstein gesagt, Licht besteht aber auch aus Teilchen. Da sehen Sie die kleinen Kügelchen. Und dann, das hat er 1905 gesagt. Und dann hat er 50 Jahre lang noch gelebt, und hat 50 Jahre lang über die Frage nachgedacht, wie diese Dinge aussehen und das nicht rausgekriegt. Also glauben Sie mir, niemand weiß, was Licht ist. Das ist das Schöne an der Physik. So, aber jetzt ist das Interessante, ist, das eigentlich Spannende ist sind die Atome. Denn man war ganz sicher, dass man die Atome versteht mit diesem Atommodell, was Sie links sehen. Das von Niels Bohr 1913. Das haben Sie alle schon 400.000 Mal gesehen, in der Schule vorgeführt. In der Mitte sehen Sie den Kern und dann sehen Sie die Elektronen, die da rumhuschen und dabei ist das so dumm und falsch und dösig, wie etwas nur sein kann. Das hat Bohr selbst gewusst, nur hat er dafür einen Nobelpreis gekriegt und danach hat er es dann gesagt. Wissen Sie, was an dem Modell falsch ist? Also grundsätzlich ist vieles falsch. Grundsätzlich, Sie wollen ja nicht Atome erklären. Was sollen Sie denn Atome erklären? Sehen Sie ja gar nicht. Was Sie erklären wollen, ist Materie. Und was ist in dem Modell schon drin? Materie. Das heißt, Sie erklären gar nichts. Sie fangen mit der Materie an, um Materie zu erklären, vergessen Sie es. Das kommen Sie doch niemals mehr positiv in der Philosophie durch. Also das geht nicht. Das hat Bohr auch gewusst. Und er hat gewusst, was rauskommen ist, es muss etwas ganz anderes sein, sowas wie da. Das sind dann so, in der Schule hat man von SPDF-Orbitalen, das hat mit der Partei nichts zu tun, sondern so chemische Abschluss oder so. Das sind so Wahrscheinlichkeitswolken. Und die können das Ganze zusammenfassen, dass in der mikroskopischen Welt merkwürdige Dinge passieren, die man sehen kann, aber nicht verstehen kann. Hier ist ein Beispiel. Sie sehen, der Skifahrer so bewegt sich ein Elektron. Und Sie sehen, dass das Elektron kommt über zwei Löcher gleichzeitig, aber Sie wissen nicht, wie es das macht. Sie wissen nur, es ist ein Elektron. Und es kann zwei Wege gleichzeitig gehen. Es kann an zwei Orten gleichzeitig sein, wie dieser Skifahrer. Aber wie das das macht, wissen wir nicht. Übrigens, wissen Sie, wie ein Elektron aussieht? Nein. Also früher haben wir gesagt, Elektron ist grün. Und wenn man anstreicht, und dann müssen Sie es anstreichen, wenn grün wegdenkt. Und es ist, niemand weiß das. Sie wissen auch noch gar nicht, wo das Elektron ist. Was meinen Sie, wie groß ein Elektron ist? Weiß man alles nicht. Also es ist, man hat immer früher das Gefühl gehabt, das ist so 19. Jahrhundert noch, dass die Welt aus kleinen Kügelchen besteht, die alle miteinander wechselwirken, und dann weiß man es. Licht, kleine Kügelchen, Elektronen, kleine Kügelchen, Atomen, kleine Kügelchen, Menschen, kleine Kügelchen, Gene, kleine Kügelchen, alle kleine Kügelchen. Und heute weiß man gar keine kleinen Kügelchen. Und eine der merkwürdigsten Einsichten der Physik für ihr Weltbild besteht darin, woher weiß man eigentlich das, was die Eigenschaft eines Elektrons ist? Weil das Elektron gleichzeitig alle Elektronen ist. Aber das ist nur zum Nachdenken, ich will Ihnen was anderes zeigen. Die eigentliche Leistung, das, was das Weltbild angeht, hat ein Mann namens Werner Heisenberg zustande gebracht. Der hat nämlich irgendwann aufgehört, die normale Physik zu betreiben. Er war auf 24 Jahre alt, musste nach Helgoland, um sich da zu erholen, hat den westöstlichen Divan von Goethe auswendig gelernt und eine Idee gehabt. Also im westöstlichen Divan von Goethe kommt die selige Sehnsucht vor, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Da sagt er, wenn du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Und dann hat Heisenberg gesagt, das mache ich jetzt. Stirb und Werde. Sterben heißt, er lässt das Ganze fahren, was er bis jetzt gemacht hat, und macht was völlig Neues. Und die neue Idee besteht darin, dass er sagt, die Bahn eines Elektrons entsteht nur dadurch, dass ein Mensch sie beschreibt. Das Atom hat nur die Form, die wir ihm geben. Im Innersten der Welt trifft der Mensch nur auf sich selbst. Wenn Sie fragen, was die Welt im Innersten zusammenhält, kann ich Ihnen sagen, Sie sind es. Was meinen Sie, was Goethe sich gewundert hätte? Und das ist ganz wichtig. Die eigentliche Einsicht, das eigentliche Weltbild der modernen Physik kann man in einem Satz sagen. Der Satz besagt, dass Atome gar kein Aussehen haben. Das Bild kennen Sie von René Magritte. Das ist keine Pfeife. Was ja stimmt, ist ja keine Pfeife, ist ja das Bild einer Pfeife. Aber das müssten die Physiker bei jedem Atommodell drunter schreiben. Das ist kein Atom. Sie können das Atom nicht zeichnen. Das Atom hat kein Aussehen. Diese Idee ist eine künstlerische Idee, die finden Sie zum Beispiel in dem Buch von Willy Baumeister, Das Unbekannte in der Kunst. Der sagt, wahrscheinlich hat die Natur gar kein Aussehen. Also natürlich hat ein Baum ein Aussehen, meine Haare haben ein Aussehen, das ist gar keine Frage. Aber wenn Sie jetzt die Natur der Dinge im Mikroskopischen genauer erkunden wollen, ist da kein Aussehen mehr da. Und das heißt, wenn die Natur aber kein Aussehen hat und Sie wollen sie trotzdem zeichnen, was müssen Sie dann machen? Müssen Sie sie erfinden. Und genau das macht die Quantenmechanik. Das moderne Weltbild ist die Kreation von Menschen. Ist keine Entdeckung, sondern eine Erfindung. Quantenmechanik ist Physik im Modell der Kunst. Wobei das Weltbild nicht so einfach ist wie ein Van Gogh-Gemälde. Aber das klar ist, dass die Atome kein Aussehen haben. Und sie können sozusagen niemals sagen, was ein Atom ist. Sie können auch niemals sagen, was Licht genau ist. Und was ich persönlich da meine, ist, dass auf diese Weise das Geheimnis der Welt immer nur größer wird. Wenn Sie über Atome nachdenken, lösen Sie das Geheimnis der Atome nicht auf, Sie lösen das Geheimnis des Lichtes nicht auf, Sie lösen das Geheimnis des Lebens nicht auf, Sie lösen das Geheimnis des Bewusstseins nicht auf, Sie vertiefen das nur. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben. Eine kleine Werbepause. Das Buch heißt Die Verzauberung der Welt. Und das handelt davon, dass jede Erklärung der Naturwissenschaft geheimnisvoller ist als das Phänomen. Ich erwähne das deshalb so gerne, weil es zur gleichen Zeit, also im gleichen Jahr ist das Buch eines Theologen, Georg Lauster, erschienen. Das heißt auch die Verzauberung der Welt, der Titel ist nicht geschützt. Und er erzählt nur eine Kulturgeschichte des Christentums und der meint damit Folgendes. Ein Christ fühlt sich in der Welt verzaubert, weil er weiß, dass da jemand ist, der an ihn denkt. Das ist sozusagen meine Verzauberung. Ich fühle mich geborgen, aufgehoben, ich fühle mich zu Hause. Ich fühle mich im Heim der Welt. Und meine These ist, das ist die Wissenschaft genauso, denn sie haben zum Schluss ein Geheimnis. Und das Geheimnis ist das, was in ihnen ruht. Das Wort Geheimnis stammt übrigens von Luther. Luther hat das versucht, das Wort Mysterium anders zu übersetzen als, also das lateinische Vorgänger davon und die griechische Vorgänger, als Mysterium. Mysterium klingt immer so, als ob man da nie hinterkommen könnte und ob man da nichts mit zu tun hatte. Er wollte das nach innen holen und hat da ein Geheimnis draus gemacht. Und das ist genau das, was passiert. Also das Aussehen der Welt wird ein Geheimnis bleiben im Mikroskopischen. Aber wie ist das denn mit dem Aussehen der Welt insgesamt? Denn Weltbilder heißt ja auch, Karten zu zeichnen. Wenn Menschen irgendwas gemacht haben in ihrem ganzen Leben, also jetzt meine ich nicht sie in ihrem Leben, sondern die Menschheit in ihrem Leben, die haben immer Karten gezeichnet. Wo sie hinschauen, haben Leute Karten gezeichnet. Und tatsächlich haben alle diese Karten eine bestimmte Eigenschaft. Und das ist dieselbe Eigenschaft, die spätere Darstellungen der Welt haben, zum Beispiel von Kopernikus oder Dante. Diese Darstellungen sind immer geometrisch. Oder wie würden sie eine Welt zeichnen? Also sie kennen die Welt nicht, sie wollen sie malen. Was machen sie denn? Sie greifen auf geometrische Grundlagen zurück. Das ist übrigens meiner Ansicht nach der Erfolg des Kubismus. Der Kubismus malt ja auch geometrische Konfigurationen. Das hat er von Cézanne gelernt. Und diese geometrischen Konfigurationen sind deshalb für Menschen so interessant, weil wenn sie sehen, also sie sich ein Weltbild im Kopf machen, dann benutzen sie da nicht einfach irgendwelche Augen zu und so ein strumpfiges Nervengewebe, sondern sogenannte rezeptive Felder, die die Natur in ihnen angelegt hat. Und diese rezeptiven Felder sind geometrisch. Sie schauen zum Beispiel auf Ringe, Kreise, Flächen, Linien. Das heißt, wenn sie ein geometrisches Bild betrachten, also auch wie die Architektur von Menschen, dann erfreuen sie sich allein deshalb, weil ihre rezeptiven Felder leichter damit umgehen können. Und deshalb, wenn wir die Welt malen, malen wir sie so, wie unsere rezeptiven Felder uns vorgeben. Das sind Weltbilder, die Menschen malen, die sozusagen die Welt nie gesehen haben. Kopernikus hat die Welt nicht so gesehen. Oder wie soll er das gemacht haben? Nicht, der saß da irgendwo in Polen und da hat er die Sonne in die Mitte gesetzt. Wie soll er das denn wissen? Tatsächlich, wenn sie rausgucken, geht die Sonne auf und unter. Das ist ja ganz falsch, was er da gemalt hat. Das ist wie hat er das gemacht? Das ist eine schwierige, raffinierte Sache, aber klar ist das auch geometrisch gezeichnet und runde. Und das hat Dante übernommen. Der hat nur oben drüber noch so einen Deckel gesetzt, wo der liebe Gott sitzt und alles in Bewegung. Das ist so das Empyreum, wie man das nennt. Aber es ist dasselbe Prinzip. Und dieses selbe Prinzip der Geometrisierung, das haben auch die ersten Menschen angewendet, die Karten gezeichnet haben, also die auch Weltbilder geschafft haben. Das ist die erste Weltkarte, die man kennt, im Jahre 700 vor Christus, eine babylonische Weltkarte. Jetzt will ich die Details nicht zeigen, aber was sehen Sie? Kreise. Kein Mensch konnte das so sehen. Kein Mensch ist da hochgefahren. Obwohl, kurz danach fing jemand an, sich das zu wünschen, dass er die Welt mal von oben sehen könnte. Das war Sokrates. Das ist in den platonischen Dialogen so an versteckter Stelle, wo man nicht so genau hinguckt, wenn man ja immer nur die wichtigen Sachen anguckt, nicht die unwichtigen. Sokrates stellt sich vor, er könnte fliegen. Und die Welt von oben betrachten, um zu endlich zu wissen, wie sie aussieht. Also die wussten schon, dass die Erde eine Kugel ist. Sie können sich ja mal selbst überlegen, wie sie in der damaligen Zeit ohne Google Earth rausgekriegt haben, dass die Welt eine Kugel ist. Und dann müssen Sie sich noch Folgendes vorstellen, selbst wenn Sie sich vorstellen, Weltbild, dass Sie auf einer Kugel sind, meinen Sie, der Sokrates hätte sich vorgestellt, dass er mit dem Kopf nach unten im Weltall hängt? Das können Sie nur, aber erst seitdem Sie die Gravitation kennen. Das heißt, Sie haben sich zwar eine Kugel vorgestellt, aber angenommen, dass Sie oben drauf sind und dann ist es dasselbe wie eine Scheibe. Also dieses Weltbild der antiken Kugel und der blöden Scheibe ist dasselbe, denn die sind oben. Was meinen Sie? Es hat Versuche gegeben, zu erkunden, ob man da runterfallen kann. Das haben dann die Seefahrer gemacht, die sind bis zum Horizont gefahren und dann sind sie wieder zurückgekommen und haben gesagt, ach, da wäre was Leckeres zu essen, aber sonst wäre nicht so wichtig. Und dann sehen Sie, aber der Einzige, der Mutigste, der es gemacht hat, war Albertus Magnus. Der Albertus Magnus ist losgemarschiert von Köln nach Süden. Und dann ist er in Nordafrika umgedreht und hat gesagt zu Hause, da käme man nicht weiter, wäre so heiß. Also er nimmt an, dass man hier auf die Rückseite der Erde gehen kann. Und Dante wusste sowieso, was auf der Rückseite der Erde ist, nämlich die Hölle. Denn Dante hatte die Aufgabe, das war die Aufgabe damals, alles zu positionieren. Gott musste oben sein und die Hölle musste auf der Rückseite sein. Also heute sagt man, da ist Neuseeland, aber ich weiß nicht, ob sie schon mal da waren. Also ich noch nicht. Ich werde. Also jedenfalls klar ist nur, die Leute haben immer das Bedürfnis gehabt, die Welt von oben zu betrachten und sie haben die auch immer so geometrisch gemalt, egal was sie sehen konnten. Und selbst als sie dann wussten, dass sie einigermaßen, ach übrigens, in den 40er Jahren hat der britische Mathematiker Fred Hoyle gesagt, es wäre dringend notwendig, also 1940, dass wir einmal jetzt mit den Raketen oder Flugzeugen so hoch fliegen, dass wir die Erde mal ganz von oben sehen können. Er glaubte, dass wenn die Menschen die Erde von ganz, ganz oben sehen können, also was dann 1968 gelungen ist, dass sich dann ihr Verhalten ändern würde. Eine perfekte Vorhersage, hat sich genau getan. Also manche haben ihr Verhalten geändert. Also Sie sehen Kreise, Sie sehen Quadrate, Sie sehen geometrische Formen, wie sollen Sie denn das sonst machen? Und dann hat man irgendwann gewusst, dass es eine Kugel ist, hat man größer gemalt und dann hat man die erste Weltkarte gemalt. Und was sehen Sie darauf? Wieder vier, also wieder eine geometrische Konstruktion. Also man hat irgendwann erkannt, dass es Europa gibt, darunter ist Libyen. Man wusste nur nicht genau, wie groß das ist. Irgendwo musste der Ozeanstrom langfliegen und dann gab es irgendwo die Antipoden. Da war da immer die Frage, wie bleiben die da hängen? Ist aber nicht auch diskutiert worden. Also es ist so, die antiken Menschen waren ja genauso klug wie wir, die haben auch genau dieselben Fragen gestellt, nur haben sie manchmal die Fragen nicht so ernst genommen. Sie können ja mal überlegen, welche Fragen wir heute nicht ernst nehmen. Also zum Beispiel die antiken Leute haben ja das Wort Atom gefunden, haben die Vorstellung, dass es Atome gibt, aber die haben nicht ernst genommen die Idee, dann hätten sie nämlich fragen müssen, wie groß die Atome sind. Und wenn sie die Antipoden haben, dann können sie sagen, ja, da gibt es so Gegenfüßler, also die sind so auf der anderen Seite, aber wenn sie ernst sind, müssen sie die Frage stellen, wie kommen die da hin und was hält die fest? Ist auch nicht gewesen. Das dauert dann alles. Aber klar ist, dass da geometrische Konfigurationen gemacht wurden und das hält sich jetzt bis ins 16. Jahrhundert. Da malt einer die ganze Welt in einem Kleeblatt. Sie sehen, das muss dringend geometrisch sein. In der Mitte ist natürlich Jerusalem, also falls Sie das gehört dazu. Dann haben Sie Europa, Afrika und Asien, schön gleichmäßig groß. Und ich zeige Ihnen die Karte aber nur aus einem einzigen Grund. Schauen Sie mal unten links. Das ist die erste Karte, auf der Amerika drauf ist. So groß ist Amerika. Übrigens, mit Bildern, ich muss mir einen Witz von Picasso erzählen. Also Picasso malt das Porträt einer Frau und da kommt der Ehemann der Frau und sagt, so sieht meine Frau aber nicht aus. Da sagt Picasso, wie sieht Ihre Frau denn aus? Holt der Mann ein Foto aus der Tasche und sagt, so sieht meine Frau aus. Ach, sagt Picasso, so klein ist die. Jetzt haben wir also Sie wissen ja auch, so ab 15. Jahrhundert versuchen die Leute mit Segelschiffen die Welt zu erkunden. Das haben sie vorher schon getan. Da gibt es immer noch Seeungeheuer, die da gezeichnet werden. Und die Interessenten und die Leute malen immer mehr Karten. Das sind alles Weltbilder in dem Sinne, die malen da Sachen drauf, die sie nie gesehen haben. Also wenn Weltbild das ist, was ich male, wenn ich sehe, dann sind das alles Weltbilder. Und dann beginnt natürlich die moderne Wissenschaft im frühen 17. Jahrhundert. Das sind die Säulen des Herakles und das ist das Titelblatt des Buches von Francis Bacon, in dem er sozusagen den Aufbruch der Menschheit in dieses neue Zeitalter wissenschaftlicher Art darstellt. Und auf diesen Säulen steht drauf non plus ultra, also hier nicht weiter. Und Sie wissen, die spanische Flagge hat dieses Zeichen übernommen, aber ohne Nun. Also da geht es immer weiter, also mit Katalonien zum Beispiel. Also das ist aber damals die Idee, dass man rausfährt. Also die Säulen des Herakles ist so in Gibraltar, da hat man das Gefühl, dahinter kommt Afrika, dann ist Schluss, alles schwarz oder so und heiß kommt man nicht hin, aber das geht dann immer weiter. Und hier ist die Idee, rauszufahren bis an den Horizont, immer möglichst viel zu erkennen und das jetzt fängt an, die Menschheit, so die eigentliche Entdeckungsgeschichte und jetzt werden die Karten der Welt immer ausführlicher. Also das ist immer genauer, kann man jetzt Seeungeheuer erkennen. Also Sie können bei solchen Karten sich jetzt stundenlang amüsieren, was ich nicht tun will. Denn die interessanteste, die dann später kommt, ist diese Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist die Karte, auf der die Weltreise von Charles Darwin eingezeichnet worden ist. Und das ist jetzt die Zeit, wo die Menschen wirklich zu ganz großen Weltreisen aufbrechen. Und das ist im 19. Jahrhundert. Und jetzt beginnt an dieser Stelle ein völlig neues Weltbild. Durch den Gedanken der Evolution, aber auch aus anderen Gründen, ich sage nicht. Der Hauptgedanke, den kann man durch diese schöne Zeichnung ausdrücken. Das ist eine Zeichen, eine Figur aus Alice im Wunderland. Sie sehen die Alice, die da schwebt, und vorher ist eine Königin. In der evolutionsbiologischen Literatur ist das die rote Königin, weil der Autor das Buch von Lewis Carroll nicht richtig gelesen hat. Beim Lewis Carroll ist diese Königin schwarz, aber wenn Sie irgendwann mal bei einem evolutionsbiologischen Kongress sagen, das Prinzip der schwarzen Königin, dann versteht sie keiner. Sie müssen immer sagen, das Prinzip der roten Königin. Das Prinzip der roten Königin heißt, die Alice fragt, warum rennst du denn so? Und dann sagt die rote Königin, hier muss man so schnell laufen, wie man kann, um auf der Stelle zu bleiben, an der man ist. Das nennt man unsere Moderne. Also sie müssen sich dauernd wandeln, um zu bleiben, wer sie sind. Sie müssen sich dauernd ändern. Das heißt mit anderen Worten, alles ist Bewegung. Das ist übrigens dieser eine schlichte Satz. Alles ist Bewegung. Alles entsteht durch Bewegung, alles braucht Bewegung, alles ist Veränderung, alles ist Wandel. Dieser schlichte Satz, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, das ist das zentrale Weltbild der Romantik. Die Romantik hat nichts mit Himmelblauem Klingklang und Vollmondbesäufnis zu tun, sondern die Romantik ist die Idee, dass alles wird. Sie selbst werden. Sie sind niemand. Sie werden es nur. Sie werden jetzt zum Beispiel durch das Zuhören, Sie werden durch das Diskutieren, Sie werden durch Gespräche. Sie sind jemand, der permanent in Bewegung ist. Es gibt sie gar nicht. Das ist die Idee der Romantik. Sie entstehen immer nur. Und sie, was Sie auch werden und machen wollen, das schaffen Sie erst nur. Und Sie müssen sozusagen so schnell wie Sie bewegen, wie Sie können, um sozusagen einigermaßen der zu bleiben, der Sie sind, damit Sie sich wiedererkennen. Es ist eine ganz neue Welt, sich die im 19. Jahrhundert aufhört. Das hat eben im Hintergrund spielt die Industrialisierung eine Rolle. Dann kommt auch irgendwann die Motorisierung dazu. Also die fängt ja dann, die Eisenbahnen fangen schon an. Und heute brauche ich ja nicht zu schildern, was wir für Mobilitäten haben. Jetzt geht die Welt, also im 19. Jahrhundert beginnt die Energie zu dominieren, die jetzt als Kohle, als Öl zustande kommt. Die Menschen fangen an, sich zu bewegen. Und das ist eine merkwürdige Umkehrung, die ich gerne deutlich betonen möchte, weil ich glaube, kulturhistorisch nicht wirklich verstanden ist. Die Menschen waren früher beweglich, das nannte man Sammler und Jäger. Und dann haben sie sich entschieden, sesshaft zu werden, aber nur um danach noch mobiler zu werden. Das ist eine merkwürdige Sache. Wir müssen sozusagen, wie der Josef, was in die Grube, um danach herrschen zu können, wir müssen erst sesshaft werden, um danach wirklich mobil zu werden. Das Eigentliche, was wir wollen, ist mobil sein. Das Eigentliche, was wir wollen, ist reisen. Das Eigentliche, was wir wollen, ist hinter den Horizont kommen. Und das machen wir jetzt mit größerer Geschwindigkeit und das deutet sich da an. Und dabei tatsächlich entstehen völlig neue Weltbilder. Also man kann einfach kurz umgesprochen von der Dynamik der Weltbilder sprechen. Das Erste, was klar und was ich schon angesprochen habe, ist die Idee, dass das Leben evolutionär sich ändert. Das ist jetzt für Sie wahrscheinlich eine Banalität, aber Sie müssen berücksichtigen, als Darwin das sagte, oder im Beginn des 19. Jahrhunderts, war seit über 2000 Jahren das Gegenteil verkündet worden. Das hatte erst Platon verkündet, der gesagt hatte, das Wesentliche sind nicht die veränderlichen Figuren auf der Erde, sondern die Ideen, die dazugehören. Die Ideen sind unveränderlich und ewig. Und dann hat Gott die Welt geschaffen mit ewigen, unveränderlichen Geschöpfen. Da gab es keinen Wandel drin. Die Erde war ewig und unveränderlich. Alles war ewig und unveränderlich. Deshalb hat ja Nietzsche mal gesagt, Christentum ist Platonismus fürs Volk. Das ist sozusagen vollständige Verhaftung im Stabilen, im Festen, im Soliden, im Konstanten und nichts anderes. Es gab keine Idee, keine Entwicklung, keine Evolution, gar nichts. Natürlich wusste man längst, dass Menschen sich änderten, dass Staaten sich änderten, dass da Weg unterwegs war, aber es war kein allgemeines Weltbild. Und das änderte sich aber jetzt mit der Idee der Evolution. Plötzlich war die Welt auch offen, es war ein Mechanismus da. Und das ganze Leben entwickelt sich im Hintergrund dieser Überlegungen, hatte ich schon angedeutet, ist auch die Industrialisierung spielt eine große Rolle. Im Hintergrund dieser Überlegungen spielt auch die Idee der Physiker eine Rolle, dass sie entdeckt haben, dass es so etwas wie Energie gibt. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich denken, Energie, das weiß ich doch, erster Hauptsatz der Thermodynamik, die Energie ist konstant. Das klingt wieder so, als ob fest ist. Nein, das Wesentliche an der Energie ist, dass sie sich permanent wandelt. Sie können alles Mögliche mit der Energie machen, sie nur nicht festhalten. Die Energie ist das, was alles antreibt, was sie ewig wandelt. Sie ist unzerstörbar, das ist ein Vorteil, aber können Sie nicht festhalten. Versuchen Sie mal, Wärmeenergie festzuhalten oder versuchen Sie mal, Bewegungsenergie festzuhalten. Sie können sich ja nur wandeln. Atome Energie wandelt. Und Energie ist der große Wandlungsmacher. Das wird auch in dieser Zeit entdeckt. Und danach geht das dann immer weiter. Zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts bemerkt man, dass auch die Erde nicht so stabil ist, wie man gedacht hat. Man hatte vorher schon die Vermutung, dass die Erde ein Alter hat, das über 6000 Jahre hinausgeht. Hat man sehr genau die Schichten abgegraben und angeschaut. Man hat auch die fossilen Funde gemacht. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts dann von Alfred Wegener der Vorschlag, dass sich die Erden, die Kontinente verschoben haben. Das wurde damals abgelehnt, weil er keinen Mechanismus angeben konnte. Heute kennt man sich die einigermaßen besser aus. Man hat so Subduktionen und innere Kräfte aus der Erde, die das machen können. Und man weiß heute sehr genau, dass die Erde aus Platten besteht, die ungeheuer verschiebbar sind, die sich auch jederzeit verschieben. Brauche ich die Erdbeben nicht zu nennen, die dauernd auftauchen. Aber das ist ein ganz neues, merkwürdiges Weltbild geworden. Gleichzeitig in diesem frühen 20. Jahrhundert entsteht ein neues Weltbild im dynamischen Sinne, von was das Weltall angeht. Ich weiß nicht, was Sie glauben, wie groß die Welt ist. Also als Einstein lebte, glaubte man, dass die Milchstraße, also die Galaxie, zu der unsere Erde und unser Planetensystem wird, die ganze Welt ausmacht. Und dann hat 1920 ein Mann namens Hubble bemerkt, dass da ein Nebel, der am Hintergrund war, den man Andromeda-Nebel nannte, tatsächlich eine neue Galaxie ist. Und inzwischen weiß man, dass das nur eine von vielen Galaxien sind, mit denen wir zusammen einen Galaxienhaufen bilden. Die Galaxie, die uns am nächsten ist, das ist die große Magellanische Wolke, dann kommt die kleine Magellanische Wolke, dann kommt der Andromeda-Nebel. Wir sind nur eine von vielen Galaxien in einem Galaxienhaufen. Dieser kleine Galaxienhaufen ist nur eine von ganz wenigen, ein ganz kleiner Haufen in einem riesen Superhaufen von Galaxien. Dieser Superhaufen von der Galaxien ist wieder in anderen Hierarchien strukturiert. Und wenn Sie das alles so aufmalen, dann war die Idee, dass wir mal in der Mitte der Welt waren, ist völlig daneben. Wir sind so am Rande der Welt, dass Stephen Hawking den Papst gefragt hat, ob er nicht was dran ändern könnte. Also früher waren wir in der Mitte, das war falsch, gibt dazu. Aber jetzt wären wir so am Rand, das wäre ja richtig peinlich. Den Papst müsste man, da hat Johannes Paul, hat Johannes Paul gesagt, dafür wäre er nicht zuständig, das müssen die Physiker selbst machen. Wir sind dermaßen am Rand der Welt, dass man das gar nicht sich vorstellen kann, wie groß das Ganze ist. Und dann ist natürlich noch Folgendes, nicht nur, dass die Welt sich ausdehnt und immer größer wird, wobei immer die Frage gestellt wird, wohin sie sich ausdehnt und was dahinter kommt. Wenn Sie die Frage stellen, sondern wir wissen heute sogar, dass die Ausdehnung sich ausdehnt, also die Expansion expandiert. Wenn Sie das jetzt gestatten, in einem heideggerschen Sätzchen zu sagen, Heidegger hat ja so schöne Formulierungen wie die Welt weltet und das Nicht nichtet. Ich mache jetzt meine eigene Heidegger-Version, das Werden werdet. Also das Werden des Weltalls wird. Also da ist kein Expansion, sondern eine expandierende Expansion. Und wahrscheinlich ist das auch nur die Vorstufe dessen, was man erkennen kann. Es ist eine ungeheure Dynamik. Und wenn Sie ja jetzt, mit der letzten Nachricht von den Gravitationswellen, da stoßen plötzlich Neutronensterne zusammen. Was ist das für eine unheimliche Dynamik, die da herrscht? Also das ist sozusagen im Makrokosmos die ungeheure Dynamik. Aber parallel dazu können Sie auch sehen, dass im Mikrokosmos die Welt sich völlig verändert. Sie haben wahrscheinlich alle noch den Verdacht, dass es Gene gibt. Also eins kann ich Ihnen sagen, das gibt es überhaupt nicht. Das ist nur ein Wort aus dem letzten Jahrhundert oder noch früher. Es gibt vielleicht Genome, aber das Einzige, was man weiß von den Genen, ist, dass die ununterbrochen neu gemacht werden, ununterbrochen geschaffen werden. Zum Beispiel die Gene, die Sie für Ihr Immunsystem brauchen, haben Sie noch gar nicht, wenn Sie geboren werden. Die entstehen erst im Laufe Ihres Lebens. Und inzwischen weiß man, dass in Ihrem Gehirn jede Zelle ein eigenes Genom hat. Das kommt durch sogenannte springende Gene zustande, Transposons. Früher hat man gedacht, springende Gene sind was für Pflanzen, die sich nicht bewegen. Heute weiß man, springende Gene sind essentiell, um jedes Gehirn individuell zu machen. Es gibt sozusagen überhaupt keine Stabilität im Genom. Und die Gene selbst bestehen nicht aus einem Stück, sondern aus vielen kleinen Stücken, die immer neu zusammengesetzt werden. Die Frage ist eigentlich, Und dann kommt noch dazu, dass in Ihrem Genom vor allen Dingen Gene von Viren sind. Sie haben mehr virale Gene als eigene. Und dann sah Fahadi noch die letzte Beleidigung. Sie haben auch viel mehr Bakterien und Pilzzellen im Körper als eigene. Wer sind Sie eigentlich? Also früher nannte man den Menschen ein Individuum. Das sind Sie sicher nicht. Heute sagt man, er ist ein Holobiont. Das klingt ja furchtbar, aber es ist wahrscheinlich richtig. Also die Holobionten in diesem Raum haben gar nicht mehr als eigene Gene, weil die völlig benutzt werden. Und Sie wissen ja auch selbst, dass Sie vom Neandertaler Gene übernommen haben. Man weiß gar nicht genau, was Sie noch alles haben. Also es ist so, dass es eine klare Definition des Gens gar nicht mehr geben kann, dass man auch gar nicht mehr zählen kann, wie viele Gene Sie haben. Das ist übrigens eine interessante Parallele als etwa um 1905. Albert Einstein ein Verfahren entwickelte, um den Menschen, um den Physikern zu zeigen, wie man Atome zählen kann. Da lösten sich die Atome auf. Seitdem gibt es keine Atome mehr, hat Ihnen ja gesagt, die haben kein Aussehen. Heute hat man sich bemüht, die Gene zu zählen. Und während man sie gezählt hat, sind sie verschwunden. So wie im Kindergarten, wenn man zählt, sind sie weg. Also es ist einfach ein quirliges Etwas, man hat keine genaue Ahnung, wie das da abläuft und was da passiert. Also es ist nur klar, dass das Leben funktioniert. Also wir sind ja hier und wenn Sie Kinder kriegen, wissen Sie auch, das werden wieder Menschen. Aber wie die Natur das macht, dass die Gene so stabil bleiben, dass ein Mensch entsteht, aber immer ein neuer Mensch. Sie müssen ja zwei Sachen berücksichtigen. Sie müssen die Konstanz der Art, aber Unterschiede im Individuum. Wie machen die das eigentlich? Also glauben Sie nicht, dass das irgendeiner wüsste. Und glauben Sie auch gar nicht, dass Sie denen erklären können, die Genetiker erklären können, wie Ihr Finger entstehen oder Ihre Nase oder meine, ist egal. Also das ist so komplett, man hat noch niemals die Begrifflichkeit dafür, aber man hat eine Menge Daten, eine Menge Genom. Also da ist eine unheimliche Dynamik. Also es ist jetzt so ein erstes Buch erschienen, das heißt Postgenomik. Und wenn Sie Zeit haben, am 30. November, in Heidelberg, ich sage gar nicht hier, da brauchen Sie nicht zu kommen. Also das ist die eine. Die andere Dynamik, die auch noch aufkommt, ist natürlich die Vorstellung, wie Wissenschaft funktioniert. Also im Anfang des 20. Jahrhunderts waren wir noch ganz sicher, dass es sowas wie eine Logik der Forschung gibt. Karl Popper hat das sehr sauber aufgeschrieben und vielfältig, also 90% der durchschnittlichen Arbeit wird auch danach projiziert. Ganz klar, Sie machen ein Experiment, falsifizieren oder verifizieren und dann gehen Sie weiter. Aber zwischendurch kam dann ein Thomas Kuhn, hat von Revolutionen in der Wissenschaft gesprochen, wo auch nicht so genau Paradigmenwechsel, also Sie sehen, das Wesentliche an der Wissenschaft ist der Paradigmenwechsel, nicht die systematische Logik. Und dann ist ein Herr Feierabend noch dazugekommen, hat gesagt, das ist auch Quatsch, das Einzige, was gilt in der Wissenschaft, ist anything goes, also mach, was du willst. Und das ist sozusagen die moderne Form der Wissenschaft, das ist eine unheimlich dynamische Form. Und die anderen Sachen lasse ich jetzt mal weg, dass sich da dauernd etwas wandelt. Es ist ganz klar, dass wir in einer Welt leben, die vor allen Dingen eins sich wandelt. Und ich halte das für einen großen Irrtum, dass man sagt, man hat die Welt nur verschieden gedeutet, man müsste die Welt ändern. Das tut die Welt alleine. Und Adorno hat ja dann auch gesagt, es kommt nicht darauf an, dass man die Welt verändert, sondern dass man deutet, was man dabei beim Verändern erreicht. Also, aber das ist eine schwierigere Sache, weil dann versucht man, eine wissenschaftliche Theorie in eine gesellschaftliche Praxis umzusetzen, was ich persönlich für immer schwierig halte. So, jetzt, das sind also die Weltbilder, mit denen wir uns beschäftigen. Und jetzt gibt es natürlich eine moderne Version der Weltbilder, das hatte ich am Anfang schon gesagt, nämlich, dass wir die ganze Zeit nicht mehr in die Welt hinaus waren, um sie anzuschauen, sondern dass die Welt zu uns kommt und auf den Himmel. Die meisten gucken gar nicht mehr hinten auf die Skyline, sondern auf die Sache davor. Wobei an dieser Stelle könnte man noch Überlegungen einführen. In der deutschen Sprache gibt es neben dem Weltbild auch noch den Begriff der Weltanschauung. Und der Begriff der Weltanschauung geht auf Kant zurück. Der Begriff Weltbild ist älter, der geht auf einen Mönch zurück, der sich versuchte, so ein Gottesbild zu machen, das er als Weltbild bezeichnete. Aber das Wort Weltbild ist uralt in der deutschen Sprache, aber Weltanschauung ist von Kant, vor allen Dingen dann aufgegriffen von Alexander von Humboldt, der der Meinung war, dass damit eine konkrete Aktion verbunden ist. Ich muss wirklich rausfahren in die Welt, ich muss auf die Berge steigen, ich muss sozusagen in den Urwald gehen, um die Welt anzuschauen. Und hat ja dann diesen schönen Satz gesagt, die gefährlichste Weltanschauung stammt von Leuten, die die Welt nie angeschaut haben. Und das ist vielleicht eine Sache, die man, und das sind wir heute wieder. Das liegt aber daran, dass es bequemer ist, die Welt nicht anzuschauen, sondern das Fernsehbild anzuschauen. Also ich versuche keine Kritik, ich auch kein Pessimismus, ich mache das ja selbst. Also ich kenne die Angela Merkel und den Ronaldo nur aus Fernsehbildern oder Zeitungsbriefen, habe ich nie gesehen. Doch einmal habe ich der Merkel gegenübergestanden, die ist ziemlich klein, aber das ist jetzt nicht so. Aber was bedeutet das jetzt? Wie ändert sich unser Weltbild, wenn wir nicht mehr in die Welt hineingehen, sondern wenn die Welt zu uns kommt und wir noch auf den Knopf drücken müssen und man oft mal eine Beliebigkeit hat? Also wir bekommen wunderbare Weltbilder. Das zum Beispiel, das ist natürlich ein Bild, das niemand jemals gesehen hat, sondern das die NASA zusammengestellt hat. Das können Sie nirgendwo fotografieren. Das müssen Sie einzeln fotografieren, dann müssen Sie das zusammenstellen. Aber es sieht so aus, als ob Sie so da oben stehen und machen jetzt Bilder davon. So sieht das aus, die Welt. So sieht die Welt nicht aus, aber Sie haben alle das Gefühl, dass die Welt so aussieht. Das heißt, das Weltbild, also Donald Trump würde sagen, Fake News. Ganz eindeutig Fake News, aber schön. Aber die Frage ist jetzt, was bedeutet, und bei diesem Bild sehen Sie dann auch noch etwas anderes bei diesem Weltbild, das ändert auch viel an unserem, also von diesem Bild der Welt, unserem Weltbild. Das ist die Tatsache, dass die Aufklärung in dem Sinne gesiegt hat, dass die Nacht verschwindet. Es wird immer heller. Es gibt immer weniger Punkte auf der Welt, wo wirklich Dunkelheit herrscht. Inzwischen werden Nationalparks der Dunkelheit eingerichtet. Oder irgendwo in Norddeutschland oder in Mecklenburg-Vorpommern gibt es so ein Dorf, da ist garantiert keine Abendbeleuchtung. Also wenn Sie den Sternenhimmel wirklich sehen wollen, müssen Sie dahin gehen. Also wir haben immer weniger Weltanschauung, immer weniger Zugang zur Welt und dadurch immer weniger ein eigenes Weltbild. Weiß ich jetzt nicht. Ich sage das jetzt nur so theoretisch. Praktisch kann das jeder von Ihnen anders machen. Sie können ja sich selbst fragen, wie viele von Ihren Kindern den großen Wagen finden können, wer den Polarstern finden kann, wer den Orion kennen kann, wer den Venus unterscheiden. Früher haben wir das ganz klar gekonnt. Wir haben rausgerast, als die ersten Satelliten gekommen sind. Aber wir würden ja heute rausrasen, wenn ein Satellit kommt. Gucken Sie immer hin, da kann man viel besser sehen. Kann man ja auch besser sehen. Ich kann ja auch die Nase von Ronaldo besser sehen im Fernsehen. Ich kenne die ja gar nicht im Stadion sehen. Da sitze ich da oben und da unten, Boot in der Nase, aber im Fernsehen sehe ich das. Also wenn man das will. Ich weiß nicht, was das für Konsequenzen hat. Ich bin kein Medienwissenschaftler, aber ich möchte eine ganz allgemeine Idee vorschlagen. Das ist der große Kant hat ja mal diesen schönen Satz gesprochen, was ihn am meisten seine Seele erfüllt, ist sozusagen der bestirnte Himmel über ihm und das moralische Gesetz in ihm. Ich persönlich glaube, das hängt zusammen. Also Aristoteles hatte mal ausgedrückt, Moral entsteht durch die Wahrnehmung von Welt. Ich werde moralisch, wenn ich die Menschen als Einzelne erkennen kann. Also Moral hat was mit Wahrnehmung zu tun, mit Sehen, mit Weltbildern zu tun. Und wenn Kant sagt, der bestirnte Himmel über ihm und das moralische Gesetz in ihm, dann meint er, dass das eine das andere bedingt. Wenn ich den Sternenhimmel sehe, verhalte ich mich wahrscheinlich als Mensch freundlicher. Und die Frage ist, was passiert, wenn wir den Sternenhimmel nicht mehr sehen? In Deutschland macht man da eine Ethikkommission. Aber ob die den Sternenhimmel kennt, ich würde mal gerne folgenden Vorschlag machen. Jeder, der in eine Ethikkommission gibt, muss vorher erklären, was sein Weltbild ist. Oder mein Buch lesen. Aber das können Sie auch tun. Vielen Dank.
Ja, danke schön. In wie viele Ethikkommissionen waren Sie denn so, Herr Fischer?
Ich war noch keine Ethikkommission. Mich braucht man in keiner Ethikkommission. Mhm. Also ist ja.
Die machen das, was sie fordern.
Gut, das ist ja gut.
Ihre Weltbilder abgleichen.
Also ich kenne zwei Leute, die in der Ethikkommission gearbeitet haben. Die sind sehr zuverlässig. Also ich habe von dem persönlichen Kenntnisstand von Mitgliedern von Ethikkommissionen nur Hochachtung.
Na dann. Im Regelfall fängt das tatsächlich damit an, dass man erstmal abklärt, welches Weltbild man so hat. Dann wird nämlich deutlich, welche ethischen Positionen man vertritt. Das hängt zusammen. Aber das heißt, Sie haben die Chance, den guten Herrn Fischer ein bisschen zu löchern. Brennt Ihnen was auf den Nägeln? Oder haben Sie jetzt endlich ein Weltbild gefunden, das zu Ihnen passt?
Und Herr, wenn Sie eine Frage stellen, muss er die wiederholen.
Ich wiederhole die Frage, damit wir sie dann auf der Aufnahme haben. Also die Frage lautet, warum heißt Ihr Buch nicht eine Geschichte der westlichen Weltbilder? Das hätte den Eindruck vermittelt, Ihr Vortrag, dass es vornehmlich um diese ging.
Es ging in dem Vortrag darum. Es gibt in dem Buch ein ganzes Kapitel über den Kosmos der Kulturen. Da habe ich mir in Anführungszeichen leicht gemacht. Es gab mal im Zürcher Riedberg-Museum, eine Ausstellung, es hieß Kosmos der Kulturen. Die haben eine Reise um die Welt gemacht und die Entstehungsgeschichten, die Mythen, die dazugehörten, erzählt. Und die erzähle ich in dem Buch auch. Also sagen wir mal, ein Drittel ist, des Buches handelt von Erfahrungen dieser Art, die habe ich jetzt nun nicht hier eingebracht. Es ist schon lang genug, was ich erzählt habe. Es kommt ausführlich drin vor, also wie Japaner und Chinesen und afrikanische Stämme, wie ich Vorstellungen haben über den Ursprung der Welt. Natürlich, ein geschlossenes Weltbild ist das schwierig nachzuweisen, aber auch, es kommen auch Mayas vor, was da für eine, also da, es sind Hinweise auf andere Weltbilder und es ist auch der Versuch, also das ist, würde jetzt aber, müsste man ausführlicher argumentieren, Versuch zu sehen, ob es sozusagen ein allgemeines humanes Konstrukt namens Weltbild gibt, aber das ist schwieriger, das ist nicht so ganz einfach, aber klar ist, dass diese Weltentstehungsmythen ziemlich ähnlich sind. Da kommt immer irgendeiner, zieht irgendwas raus, drückt irgendwas runter. Bei uns kommt eben der Gott, der in der Finsternis sagt, es werde. Ich meine, es ist ungefähr von der Art her dasselbe. Es wird auch buddhistisches Gut erwähnt, das habe ich jetzt nur in diesem Kontext hier.
Also Sie sprechen an, eine Folie, auf der zu lesen war, dass es auch einen Wandel des Klimas gibt. Das hat Herr Fischer jetzt als Punkt nicht mehr in seinem Vortrag drin gehabt. Sie fragen nach, ist unsere träge Reaktion auf das Wissen, das wir da gewonnen haben über die letzten Jahrzehnte, was den Klimawandel betrifft, hat das was mit der Starrheit unserer Weltbilder zu tun?
Also Sie haben das Wort Trägheit schon benutzt. Also ich glaube, wir halten alle gerne fest an dem, was wir haben, Besitzstandssicherung. Klar ist, dass es so eine Einsicht in den Wandel, also in eine Belastung der Atmosphäre schon im 19. Jahrhundert gegeben hat. Aber ich meine, das sind dann so einsame Rufe in der Wüste, dann steht das in einem wissenschaftlichen Journal, das lesen dann 12 Leute und das wird dann in der nächsten Tagung mitgeteilt, aber bis das sozusagen Millionen erreicht, da dauert das etwas. Wenn Sie so wollen, ist das ja mit 69, mit der Mondlandung auch nicht sofort ein Umweltbewusstsein da gewesen, sondern wenn man will, kann man das auf das Jahr 72 legen, als der Klapper Fromm von den Grenzen des Wachstums gesprochen hat, was er übrigens nicht getan hat. Das Buch heißt Grenzen beim Wachstum. Die haben schon angenommen, dass das Wachstum weitergeht. Und nur haben die gesagt, wir müssen sozusagen vorsichtiger sein mit dem Wachstum. Heute ist man der Meinung, dass man da, also wenn man das Klima stabilisieren will, das ökonomisch machen kann. Physikalisch kann man da nicht viel machen. Ökonomisch heißt aber, also entweder die Bevölkerung reduzieren oder das Wachstum abzuschaffen. Aber fragen Sie mal die Ökonomen und fragen Sie mal, überall in Verhandlungen sind, die reden ja nur von Wirtschaftswachstum, selbst wenn jetzt der Asien-Gipfel ist, da ist nur die Frage, wie viel Wachstum gemacht wird. Da hat man sozusagen, die Politik hat ganz andere Sorgen, Entscheidungsfindungen. Es gibt natürlich Versuche von der Wissenschaft, umfassende Vorschläge zu machen, also zum Beispiel eine Aufforstung oder eine neue Bewaldung. Aber das sind so einzelne Stimmen, wo was unternommen wird. Ich persönlich bin da pessimistisch. Ich glaube, dass die Menschen das reagieren, wenn plötzlich irgendwo die ganz große Katastrophe eintritt. Mit ganz großer Katastrophe meine ich nicht 10.000 Tote bei einem Erdbeben, sondern 1 Million Tote bei irgendeinem katastrophalen Umschlag in irgendeiner Großstadt. Ich möchte keine bevorzugen, aber ich stelle mir vor, dass irgendwann so ein Schockerlebnis kommen muss. Aber solange... Sie sehen, dass hier jetzt, brauche ich nicht den Namen zu verwenden, solange VW ein betrügen kann, wie sie wollen, von der Regierung noch gelobt wird, die Leute mehr Autos kaufen als vorher von dem Betrüger und so weiter. Wo wollen Sie denn damit rechnen, dass wir in irgendeiner Weise den Klimawandel ernst nehmen? Und noch, es ist ja auch jetzt kalt draußen, ist ja gar kein Klimawandel, oder? Also da gibt es diese merkwürdigen Abweichungen. Da müssen Sie jetzt Psychologen fragen, Sozialpsychologen vor allen Dingen. Die können Ihnen da eine Menge Geschichten erzählen. Es gibt auch viele Bemühungen darum. Ich persönlich schlage ja immer vor, wenn man sowas redet, soll man nicht so allgemein sagen, sollen die Brasilianer und die Chinesen, sondern was macht jeder Einzelne von uns? Was haben Sie zum Beispiel für den Klimawandel getan? Fahren Sie mehr Fahrrad oder... Ja, zum Beispiel. So fängt das aber an. Also irgendwas, wenn jeder von uns etwas Kleines macht, also einen Hamburger weniger isst oder sowas ähnlich. Also da kann man ja so kleine Schritte machen. Sowas würde ich denken, muss passieren. Aber sonst würde der Wandel des Klimas würde sozusagen einen Wandel der menschlichen Natur voraussetzen, denke ich im Augenblick. Und dann bin ich nicht so ganz sicher, dass das so leicht zu erreichen ist. Das Weltbild hat, die Gefährdung haben wir schon verstanden. Und wir wissen auch, dass es Katastrophen gegeben hat. Das haben wir alles gelernt, aber das ist sozusagen, hat mit uns nichts zu tun. Wir erfahren ja auch, dass so ein Asteroid bei uns vorbeifliegt, aber kümmert uns eigentlich nicht. Wir rechnen nicht damit, dass etwas passiert. Wir sind allerdings eine Generation, also ich, die überhaupt keine wirklich Schwierigkeiten erlebt hat. Also wenn ich mir vorstelle, mein Vater musste durch den Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik, Zweiten Weltkrieg, bei uns einer war immer nur Bundeskanzler. Also und vielleicht mal die Wiedervereinigung oder sowas, oder die Mauer, aber das hat doch wirklich... Also wir sind sozusagen gewöhnt, dass dann kontinuierlich ist und dass es immer besser wird, immer weitergeht. Und, aber was wollen wir jetzt machen? Wollen Sie Ihren Kindern sagen, Sie sollen auf etwas... Warum wollen Sie denn verzichten? Und die sagen, wir können nicht verzichten, wir müssen... Und dann kommen die Wirtschaftsargumente. Also das ist sehr komplex, klar, aber was natürlich die eigentliche neue Sicht bei der Sache ist, früher hatten... Also irgendwann mal hat man ja gelernt, und das war so auch ein Wandel im großen Weltbild, dass es nicht die Geschichte ist, die Menschen macht, sondern dass die Menschen die Geschichte machen. Das ist so Hegelsche Philosophie, also auf den Minimum zurück. Und jetzt lernen wir, dass wir das Klima sogar machen. Weil das Schockerlebnis, also wer Hegel das gesagt hat, bis die Leute das verstanden haben, sind 50, 100 Jahre vergangen, die müssen wahrscheinlich auch vergehen. Aber ich denke, irgendwann kommt die Generation, die dann protestiert und schimpft und dann stehen wir da und dann, also es hat jemand den Satz gesagt, wenn deine Enkel dich fragen, warum du nichts unternommen hast, was sagst du dann? Eine gute Frage.
So, jetzt sind wir nicht mehr beim Weltbild, sondern beim Menschenbild. Ja. Vielleicht ist dann Zusammenhang, den klären wir aber zuverlässig an ein anderes Mal, aber ja, an derselben gut, Stelle hier, wie immer. Nächste Woche klären wir vielleicht einen Teil des Menschenbildes. Menschen haben seltsame Kunstformen und dazu gehört die Lyrik. Und wir werden in der nächsten Woche von Professor Joachim Bark von der Universität Stuttgart darüber etwas hören, wie mythisches Sprechen funktioniert. Ich garantiere Ihnen, Ihnen werden die Augen aufgehen. Kommen Sie doch und hören Sie zu. Herzlichen Dank, Herrn Fischer, Ihnen fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal.
Das ist für Sie.
Oh, das ist nett. Herzlichen Dank. Dankeschön.